Zum Soundcheck mal so 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Ich bin gerade mit der Straßenbahn hergefahren.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Erika Radcliffe. Hallihallo.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Erika, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einer Comedian stellen kann. Wie bist denn du eigentlich zur Comedy gekommen?
Ich habe vor 9 Jahren circa oder 10 Jahren fast die Serie von Louis C.K. angeschaut, Louis. Mhm. Und die hat mich so sehr beeindruckt, dass ich mir gedacht habe, dass ich gerne Stand-Up-Comedy probieren
Wirklich?
Will.
Wirklich? Ja. Ah ja. In der Serie spielt Louis C.K. mehr oder weniger sich selber. Und seinen Alltag, so kann man das sagen, gell?
Genau, und es geht um seine Kinder und so weiter, ja. Genau.
Wo hast du das gesehen? Weil das kann man ja eigentlich nicht einmal auf Streaming-Diensten bei uns
sehen. Ich hab's illegal gestreamt.
Okay. Okay. Und wie bist du dann auf die Serie gekommen?
Ich schaue immer die Liste auf Rotten Tomatoes an und da war irgendwann mal Louis und dann habe ich es mir angeschaut.
Okay, verstehe. Ja. Und dann bist du wirklich so reingekippt? So.
Komplett. Also ich habe wirklich ein Jahr lang fast jeden Tag so 2-3 Stunden Louis geschaut. Dann habe ich mir seine Stand-Up-Special angeschaut. Also und dann bin ich auf andere Comedians gestoßen durch seine Interviews und so weiter. Also ja, das war so meine Einstiegsdroge.
Okay. Louis C.K. war der Einstieg. Finde ich ja voll gut. Ich meine, natürlich hat es mittlerweile einen Beigeschmack, aber trotzdem, ich finde, Louis C.K. ist schon ein super Einstieg, finde ich.
Ja, Moment, jetzt ist er halt, also jetzt finde ich ihn natürlich noch immer gut und ich war auch bei seiner Show, aber ich sehe ihn jetzt nicht mehr als Gott an. Also er ist auch ein Mensch, der auch Fehler macht, sagen wir so.
Ja, yeah. He has a thing. Oder das sagt er in seinem neuen Special, sagt er das irgendwie.
Ja.
Yeah. Everybody now knows my thing. Obama knows my thing.
Ja. Yeah.
Ja, was war die letzte Show, die du gesehen hast von ihm? Weil du sagst, du warst bei seiner Show?
Er war in Berlin letztes Jahr und da habe ich mir seine Show angeschaut, im Tempodrom war das, glaube ich. Echt? Nein, Mercedes-Benz cool. Arena. Ja.
Echt?
Mhm.
Cool. Ah ja. Es gibt jetzt gerade eine, die kann man gerade streamen auf seiner Website. Die ist irgendwo in Amerika aufgenommen.
Genau, das war im Madison Square Garden. Das ist ein, genau, ich glaube, das ist das gleiche Special, das ich mir angeschaut habe in Berlin.
Okay. Ja. Und gut?
Ich fand es voll super. Ich fand auch die Voracts echt gut. Ich mochte die Adrian Iapalucci oder wie man die auch immer ausspricht. Ja, die fand ich echt gut, ja.
Okay. Mhm. Und was waren so die Specials, die du gesehen hast? So Oh My God wahrscheinlich?
Oh My God und ich weiß nicht, eh alles, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Dann hat er auch so ein paar, die einfach nur 2008 oder so heißen, keine Ahnung. Ja. Mhm. Also ich habe jetzt nicht so, ich bin leider echt wenig mit Kabarett aufgewachsen. Und dann habe ich erst so Stand-Up-Comedy halt angefangen, auch Kabarett zu schauen teilweise. Genau.
Aber das ist was ich dich sowieso fragen wollte.
Ja.
Ob Kabarett für dich überhaupt eine Rolle spielt, weil du wirkst so sehr, darum, meine Einstiegsfrage ist ja meistens, wie bist du eigentlich zum Kabarett gekommen? Aber bei dir hören wir doch, das macht gar keinen Sinn, du bist Comedian, oder?
Ja, ich sehe mich eigentlich nicht als Kabarettistin. Manchmal sage ich es einfach dazu, damit ich mehr Zuschauer anziehe.
Ja, verstehe.
Ja. Aber ja, es ist halt, also ich glaube nicht, dass so Ausländerfamilien mit Kabarett aufwachsen, das ist halt schwierig. Also das hat einfach meine Familie nicht erreicht,
ja,
wirklich.
Ja, verstehe. Du also, kannst nicht wirklich relaten in dem, also bei dem, was da erzählt wird, weil es stimmt ja, Kabarett verhandelt eigentlich sehr typisch österreichische Themen, so zumindest das klassische Kabarett.
Genau, also das vor 20 Jahren auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube auch nicht, naja, es gibt schon universelle Themen, aber es ist halt, also wenn man das einfach nicht kennt, also es war einfach nicht in meinem Umfeld, so meine Mutter ist Japanerin, das heißt, wir haben japanische Sachen gemacht oder amerikanische Sachen, also das ist dann, weil meine Mutter auch teilweise in den USA aufgewachsen ist, das heißt, es hat mich einfach nicht erreicht, es war nicht im Fernsehen, im Fernsehen habe ich nur MTV geschaut, das heißt, also ich wusste, es gab einfach keinen Zugang dazu. Ich glaube, das Einzige, was noch ein bisschen mich erreicht hat, war eben so Michael Mittermeier, Kaya Jana, weil die auch im Fernsehen waren. Mhm. Aber so der Rest, also es hat niemand in meiner Familie sich Kabarett angeschaut.
Verstehe. Ja. Ja, und Michael Mittermeier zum Beispiel ist ja auch eine klassische Comedy eigentlich. Ne? Es läuft so ein bisschen unter Kabarett, aber er sagt ja selber, er ist von amerikanischer Stand-up-Comedy inspiriert im Prinzip.
Genau. Ja, ich weiß nicht, wie sehr er in den 90ern schon inspiriert war von amerikanischer Comedy, aber er war immer so ein bisschen auch so albern und das, glaube ich.
Mhm. Ah ja.
Ja, das
und
hat.
Das, ja, okay.
Das, glaube ich, hat so ein bisschen.
Witzig.
Da können die Ausländer, glaube ich, damit sich identifizieren. Okay, ich weiß es nicht.
Okay, verstehe. Ja, aber voll interessant. Und dann, erzähl mal, dann ist es losgegangen.
Genau, dann habe ich bin ich in Wien aufgetreten bei so englischen Mics und dann bin ich auf Deutsch auch aufgetreten, weil ich bemerkt habe, dass es da mehr Möglichkeiten gibt. Und dann habe ich bemerkt, dass ich nicht so viele Möglichkeiten in Österreich habe und bin dann Berlin gezogen.
Aber das war's wirklich, war das der Grund? Weil ich kenne einige, die in Berlin sind, die sind halt dort, was cool ist. Aber du bist wirklich so, ich würde mit unter Anführungszeichen beruflich dorthin gegangen?
Ja, schon. Also ich habe einfach bemerkt, dass es einfach mehr Möglichkeiten gibt, aufzutreten und einfach auch von allem mehr gibt. Mhm. Und wenn ich in dem Bereich arbeiten will, dann will ich halt wo sein, wo ich die meisten Aufstiegschancen oder Möglichkeiten habe.
Wow, okay, ja. Sehr tough. Und alleine? Bist du alleine gegangen?
Ja, klar, ja.
Mhm. Und wie ist es dann am Anfang dort? Also du musst da mal eine Wohnung suchen, wie geht das vor sich?
Ja, also ich war schon sehr einsam so im ersten halben Jahr. Aber ich habe immer in WGs gewohnt und wohne jetzt seit November erst alleine. Das war schon, ja, also umziehen ist halt immer nervig, weil dann musst du halt, du brauchst eine Versicherung und dann sagen die, kannst nicht versichert sein, weil du hast keinen Job und dann suchst du einen Job und dann etc. Also dieses ganze, der bürokratische Spaß.
Ja, aber wenn du jetzt der Comedy wegen nach Berlin gegangen bist, dann musste es ja schon ein fixer Plan gewesen sein, damals schon das hauptberuflich zu machen. Das war es auch wahrscheinlich, oder?
Genau, aber ich habe natürlich nicht gleich von der Comedy leben können. Das heißt, ich hatte mehrere Jobs. Aber ja, das war auf jeden Fall der Plan. Also wenn ich irgendwas mache, also ich kann nichts halbert machen. Also ich will entweder mache ich etwas ganz oder gar nicht.
Mhm.
Ja.
Und dann warst du dort und und dann, eben, wie du sagst, dann braucht man mal eine Wohnung. Dann hast du vielleicht am Anfang noch nicht so viele Freunde. Aber es hat sich richtig angefühlt für dich.
Ja, ich mag die Stadt einfach auch.
Ja?
Ja.
Mhm.
Ich mag, dass es das so anonym ist, so groß ist, dass es von allem irgendwas gibt. Natürlich ist es auch irgendwie teilweise auch, glaube ich, sind auch viele Leute einsam einfach, weil sowas in Großstädten vereinsamt man ja auch irgendwie schnell.
Ja. Wie ist dir so gegangen dabei?
Also ich habe schon lange gebraucht, bis ich Freunde finde, weil auch ich habe das Gefühl, dass die Leute in Berlin einfach anders drauf sind. Das heißt, du hast entweder so ganz schnelle, intensive Freundschaften, die dann auch irgendwie schnell wieder abrupt irgendwie aufhören oder die Leute sich nicht mehr melden. Also dass man da irgendwie so was Langfristiges aufbaut, finde ich, ist schwierig. Und ja, jetzt geht's langsam. So nach 6 Jahren bin ich schon ein bisschen angekommen, ja.
Das heißt, du hast Freunde dort und ein Umfeld und so weiter. Hast du dann gearbeitet am Anfang? Weil ich meine, du wirst ja nicht gleich von der Comedy haben leben können.
Genau.
Ja.
Also ich habe zuerst gekellnert, dann habe ich Nachhilfe gegeben, dann habe ich aber Panikattacken bekommen beim Unterrichten. Einfach, weil ich nicht wusste, was ich unterrichte.
Okay.
Ja. Dann habe ich aufgehört, Nachhilfe zu geben. Dann habe ich sehr lange eben als Pflegeassistentin gearbeitet. Das ist also persönliche Assistenz mit Menschen mit Behinderung. Und das war eigentlich mein letzter Job.
Mhm. Ah ja. Und mittlerweile fühlst du dich wohl? Weil in Berlin ist ja so, immer wenn ich dort bin, dann ist es mir eine Spur zu stressig, muss ich zugeben. Aber für die passt es so.
Ja, genau. Also hin und wieder will ich schon raus aus Berlin. Hin und wieder brauche ich auch die Ruhe. Aber so, ich mag, dass die Straße immer überfüllt ist, dass immer irgendwas los ist und irgendwann ein Unfall ist. Das finde ich spannend.
Ja. Gehst du weg dort?
Party machen, oder?
Ja, genau, oder ein Lokal oder so.
Ich habe nie so wirklich viel Party gemacht, weil ich einfach jeden Tag aufgetreten bin, aber jetzt versuche ich mehr auf Partys zu gehen. Ich schreibe echt schon jeder Freundin, hey, nehme mich mit auf eine kinky Sex-Party, aber die sagen dann ja, ja, und dann melden sie sich nicht mehr. Ich bin so, wirklich? Ja, voll frech, ja.
Okay, auf eine kinky Sex-Party, das ist so witzig, weil, Du hast so einen unkomplizierten Umgang auch mit dem Thema und das würde sie dort anbieten, aber die nehmen dir dann nicht mit.
Ja, ich weiß nicht, ich biet's, also ich habe jetzt schon zwei Freundinnen gefragt, irgendwie, ich meine, die eine ist auch immer in Spanien und die andere, ich weiß nicht, was die macht, aber die hat mir jetzt versprochen, dass sie mich zur nächsten Porn-Sexual Party mitnimmt.
Nein, wirklich, ja. Wow. Okay, wow. Ah ja, und ja, und ansonsten, ich habe keine Ahnung, wie schaut das aus, wenn man in Berlin lebt? Bist du zum Beispiel hin und wieder im Berghain, im berühmten?
Ich war da noch nicht, du redest mit der uncoolsten Berlinerin, ich Nein, bin einfach so ein Comedy-Nerd halt.
Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, im Gegenteil. Allein, wie du ausschaust, du bist einfach cool, das sieht man.
Voll nett, danke. Nein, ich war noch nicht im Berghain. Ich war auf einer, ich war im KitKat. Nein, ja, ich wollte zu so einem, was war das? So ein Sexvortrag im KitKat wollte ich hingehen mit einem Freund. Und wir sind da nicht reingekommen. Also das war so das Höchste, was ich bis jetzt erreicht habe.
Ich habe das überhaupt nie gehört, dass man zu einem Vortrag nicht hineinkommt. Aber du sagst, du bist Comedy-Nerd im Prinzip.
Ja.
Das heißt, du schaust da sehr viel wahrscheinlich. Und
genau,
so.
Ja. Ich höre, schaue, was, also jeden Tag eigentlich.
Ja. Das heißt, du schreibst eigentlich ständig irgendwie.
Ja, also ich bin nicht so der Typ, der dann so wirklich einen Text schreibt, sondern eher so Stichwörter. Und ich versuche jetzt auch immer so einzusortieren, okay, ist das jetzt etwas, was ein Stand-Up-Bit sein könnte oder ein Sketch oder einfach nur ein Text, den ich abgeben kann. Also, weil es ist ja immer so, man kann ja nicht für alles.
Ja, aber du schreibst da für andere?
Ich habe eine Kolumne auf 1Live zum Beispiel, da schreibe ich über Dinge, die mich nerven. Genau, und hin und wieder, wenn sich was ergibt, ich habe jetzt auch bei Dave ja auch mitgeschrieben bei der zweiten Staffel.
Ja, richtig, genau.
Dann, ja, so ist es in der Art.
Ach so, okay, dort teilst du dann ein, was wo passen könnte praktisch.
Genau, ja.
Und die Dinge, die du selber dann verwendest, die probierst du dann aus bei Open Mics in Berlin und so?
Genau, ja.
Ja?
Ja.
Das ist ja übel. In Wien gibt es ja leider noch nicht so, es wird jetzt mehr, aber noch nicht so selbstverständlich und dann noch nicht so viel. Aber das gibt es ja in Berlin ja tatsächlich schon länger und da wirklich sehr viele nicht, dass man einfach zu Open Mics geht und man kann Dinge ausprobieren.
Genau, du kannst mehrmals am gleichen Tag auftreten.
Und im selben Club?
Entweder im selben Club oder in anderen Clubs.
Ja, ja, weil das kennt man ja zum Beispiel von so amerikanischen Stand-Up-Comedians. Und die erzählen eben auch, dass sie an einem Abend von einem Club zum nächsten gehen und so weiter und dort Dinge probieren oder halt einfach auch nur so spielen, genau.
Genau, das mache ich zum Beispiel. Ich finde es auch schwierig, also ich könnte jetzt nicht schreiben und dann gleich auftreten und Geld dafür verlangen, weil ich weiß einfach so von der Erfahrung her, dass wirklich das meiste nicht wirklich funktioniert bei mir.
Wirklich?
Ja.
Ich meine, es wird sehr bei den meisten so und es ist ja oft so, dass es gar nicht so am Text liegt, sondern oft funktioniert es wirklich erst beim dritten Mal, weil man weiß dann, wie man es betonen muss oder es liegt am Timing oder so, ist ja auch.
Ja,
so,
voll, das kann auch sein oder dass man vielleicht irgendwie, manchmal hilft es ja auch, wenn man eine andere Position, also die Position wechselt, dass man sagt, man ist nicht mehr pro, sondern contra oder so und dann fällt einem eigentlich mehr ein dazu oder so.
Das stimmt voll. Ja. Und wie lange brauchst du, bis du, sagen wir mal, dann einen Abend beisammen hast? So als Special, wenn man jetzt im Comedy-Wording bleibt.
So eine Stunde quasi.
Ja, genau.
Ich würde sagen, ein Jahr, aber dann bin ich nicht so, nach einem Jahr habe ich eine Stunde, mit der ich aber nicht wirklich zufrieden bin.
Ja.
Also ich würde vielleicht sagen, 2-3 Jahre.
Okay. Ja. Und das hast du in etwa jetzt auch gebraucht. Ich glaube, zwischen deinem ersten Programm, das hat geil geheißen, und deinem zweiten jetzt, Bad Boy, da liegt ja die Pandemie und damit so circa 2-3 Jahre, ne?
Genau, ja. Ich würde jetzt aber eher sagen so ein Jahr, weil in der Pandemie bin ich nicht wirklich aufgetreten. Ich habe auch nichts gemacht, wirklich auch nicht viel geschrieben. Ja.
Ach so, okay. Weil das ist schon bei vielen, natürlich viele haben viel geschrieben auch während der Pandemie, aber wenn du nicht auftreten kannst, dann bist du ja nicht so in diesem Rhythmus und schreibst dann nicht so wirklich, kann
genau,
man so sagen?
Genau, ja. Mhm. Außerdem war ich auch psychisch krank, also ich konnte jetzt auch nicht so viel machen.
Okay, ich verstehe. Mhm. Ja, das spielt ja eine große Rolle auch bei dir, wenn ich da einhaken darf gleich. Das ist so, das ist irgendwie so, aber es ist ja nicht nur bei dir so, oder? Das ist ja, ja gerade irgendwie so, das ist ja wirklich gerade ein sehr präsentes Thema. Also zum Beispiel Kurt Krömer ist mir eingefallen, jetzt so in der Vorbereitung mit seinem Buch über Depression. Das ist, glaube ich, sogar Platz 1 gewesen dann in den Sachbuchcharts in Deutschland letztes Jahr.
Bockhorst hat auch ein Buch.
Ja, genau. Bei uns wird das auch immer häufiger. Paul Bezerra zum Beispiel beschäftigt sich auch mit dem Thema. Das sind das sind zwar nicht wirklich Bücher über ihn selber, aber er schreibt immer so vom Setting her psychologisches Gespräch ist oder ein Gespräch mit einer Psychologin sozusagen. Und bei dir wird das aber, finde ich ja, wie es deinem Stil halt entspricht, sehr schwarzhumorig behandelt und gar nicht so sensibel, wie es ja mittlerweile oder wie es üblich ist momentan. Ich möchte gar nicht zu sehr nachbohren, aber das meiste beruht schon auf Tatsachen.
Also ich würde sagen, so der Kern ist immer wahr und ein bisschen dazu gedichtet, weil es sonst nicht so witzig wäre. Und also ich war eigentlich eh froh, dass irgendwas dass ich mal psychisch krank wurde, weil ich dann wieder was Material hatte, weil irgendwie davor ist echt nichts mehr irgendwie passiert in meinem Leben, wusste gar nicht mehr, worüber ich jetzt irgendwie großartig schreiben soll.
Witzig. Ist es bei dir auf, so ich hab selten, aber hin und wieder habe ich die Angst, dass ich so dadurch, dass man im Alter immer mehr draufkommt, wie die Dinge laufen und funktionieren, man macht weniger Fehler und dadurch passiert weniger.
Ja, weil zum Beispiel auch mit dem Alkohol oder so, du weißt einfach, wie viel du
genau,
verträgst.
Genau, solche Dinge. Ja.
Das heißt, machst einfach keinen Blödsinn.
Ja, genau. Und findest du schon, man braucht einfach so Anker im richtigen Leben, wo man sagt, okay, da war so ein Punkt und da mache ich was drüber.
Ja, zum Beispiel, ich habe mich auch getrennt von meinem Freund und da finde ich, bis jetzt habe ich die besten Bits eigentlich zu dieser Trennung geschrieben. Ja. Und ohne diese Trennung hätte ich kein Material dazu. Also irgendwie ist es, aber das Gute ist, es ist auch irgendwie immer so beruhigend. Also wenn was Schlimmes passiert, weißt du immer, okay, ich kann darüber schreiben, so in ein paar Wochen.
Ja, stimmt. Das habe ich mir umgekehrt auch schon gedacht, dass eigentlich so als Comedian, es kann einem nicht so viel passieren, weil entweder es läuft gut oder es wird ein Bit.
Ja, genau.
Wer sind so, wenn du jetzt momentan so schaust, wie hat sich das bei dir so, oder dein Geschmack oder so, wie hat sich das entwickelt bei dir jetzt nach Louis C.K.? Wer sind so deine Vorbilder mittlerweile?
Mittlerweile bin ich ein sehr großer Jessica Curson-Fan, Steph Tolef. Ich habe jetzt Karten für Niki Glaser gekauft.
Ja, in Wien oder in Berlin?
In Berlin. Ich schaue wirklich alles, also ich habe auch Chris Rock hatte ich auch eine sehr lange Phase. Ich mochte den Dave Chappelle Monolog auch für bei SNL.
Okay. Sehr groß gefällt. Und das heißt, du, also so, also wie du redest drüber, du beschäftigst dich eigentlich wirklich hauptsächlich mit Comedy.
Genau, ja.
Mhm. Das finde ich eigentlich sehr cool. Mhm. Und schaust du da das meiste über Netflix oder YouTube oder wie schaust du?
YouTube, illegal, auf den Webseiten irgendwas kaufen, alles mögliche.
Wow. Und hast du abgesehen davon dann irgendwie so Ausbildung oder sowas gemacht? Viele machen dann ja, wenn sie zum Beispiel Lieder oder so im Programm haben, dann machen sie oft Stimmtraining oder lernen ein Instrument oder so, aber das war für die nie Thema. Du wolltest immer so straight Stand-up machen.
Ich habe ein paar Impro-Kurse gemacht. Ich bin auch überlegen, ob ich einen Schauspielkurs mache, weil ich hin und wieder Castings mache und bemerke, dass ich wirklich schlecht schauspielen kann.
Aber du bist ein guter Typ. Ich konnte mir vorstellen, dass du besetzt wirst.
Habe ich keine Rolle bekommen. Ich habe schon mehrere Castings.
Ja, aber immerhin siehst du bist eingeladen.
Mhm. Aber es fällt mir auch sehr schwer, den Text zu lernen, besonders wenn ich das Skript nicht gut finde. Dann ich muss so, ich weiß nicht, eine Woche lang irgendwas lernen, so 6 Seiten für, weil oft ist das dann auch so geschrieben, also so reden ja normale Menschen nicht. Und dann steht das aber so in so einer komischen Schreibform, so, hallo, wie geht es dir? Wo ich denke, also kein Mensch redet einfach so.
Ja, ja. Verstehe. Ja, ich glaube, man darf es ja dann ein bisschen herrichten. Es kommt immer ein bisschen auf das Standing, das man dann hat, so als Schauspieler in irgendwie an. Aber ja, sicher am Anfang ist es schwierig. Aber ja. Zum Beispiel der Thomas Stipschitz zum Beispiel hat da gemeint, dass er spricht das meiste nicht so, wie es im Skript steht, weil es einfach nach Papier klingt.
Er improvisiert dann oder
ja,
eben.
Genau.
Ja, ich habe das auch ein paar Mal gemacht und dann wurde gesagt, nein, ich muss mich bis zum Buchstaben genau ans Skript halten.
Okay, ja, das ist schon schwierig. Aber ja. Ich glaube, diese Sache, die halt dann, glaube ich, von Regisseurin zu Regisseurin unterschiedlich ist.
Ja, kann ich mir vorstellen, ja.
Und auf der Bühne bist du Wort für Wort am Text, so wie du ihn aufschreibst?
Nein. Also Setup versuche ich immer ein bisschen zu ändern, aber die Pointe bleibt eigentlich hundertprozentig gleich.
Ja, und der Aufbau vom Abend, bleibt der eigentlich gleich bei dir?
Nein.
Ja, ich frag deswegen, weil ich ja unlängst im Niedermeyer mal dein aktuelles Programm angesehen habe. Und mir ist dann aufgefallen, dass du hast da ein Skript auf dem Hocker.
Ja,
und du schaust dann wieder
hin.
Das
ist so peinlich.
Nein, es ist nicht peinlich. Ich habe mir eher gedacht, es ist ja eigentlich ganz, ganz gut, das vielleicht als mal immer so zu schauen, was könnte jetzt passen. Mhm. Ne? Und das machst du wahrscheinlich. Ich nehme an, du hast nicht ständig den Text vergessen, sondern ich habe mir gedacht, du hast wahrscheinlich geschaut, was könnte passen, oder?
Ja, also ich will nur ganz kurz sagen, dass ich erst am Ende geschaut habe. Am
ja,
Ende wird es immer so ein bisschen, ja.
Mhm.
Bin ich am Überlegen, welche paar Sachen rauslasse oder nicht. Besonders, weil ich an dem Abend auch ein bisschen versucht habe, kürzer zu sein wegen der Premiere nach mir. Genau, also an dem Abend konnte ich echt so ein paar Sachen auch rauslassen. Da habe ich schon kurz geschaut, okay, was könnte ich jetzt auf jeden Fall machen und was kann ich eventuell weglassen, weil also wenn man eine Stunde spielt, mag man auch nicht jedes Bit. Also ein paar Dinge weiß ich auch, okay, das ist jetzt, ja, das mache ich jetzt, weil es jetzt das, weil ich die Zeit absitzen
muss. Ja, ist
ja
klar. Ist ja wie in der Musik zum Beispiel, keine Band hat nur Hits, ne?
Genau. Da habe ich eben am Ende kurz geschaut, was ich machen könnte. Und also ich finde, also ich habe halt bemerkt, wenn ich keinen Spaß habe auf der Bühne, wird das Publikum auch keinen Spaß haben. Und ich habe halt am meisten Spaß, wenn ich ein bisschen noch Freiraum habe und sage, okay, ich würde und ein neues Bit noch mit reinnehmen, das ich schon ein paar Mal versucht habe, aber vielleicht jetzt nicht 1000% stabil ist.
Okay, stabil ist ein super Wort. Das verwendet man in Deutschland so oft im Zusammenhang mit Comedy. Bits.
Echt?
Ist ja,
mir
ist
gar
mir aufgefallen.
Okay.
Weil bei uns sagt das niemand. Ein stabiles Bit, aber das habe ich schon öfter gehört, fühlst du dich wohl auf der Bühne?
Ja, schon. Aber ich bin nicht so der Typ, also es gibt ja so Kabarettisten oder Comedians, die 3 Stunden auftreten können oder 4 Stunden. Und bei mir nach einer Stunde bemerke ich dann schon, okay, irgendwie brauche ich jetzt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit.
Okay, also da kommt's her. Da kommt's eigentlich her, der Drang. Ist das der Wunsch nach Aufmerksamkeit?
Genau.
Wirklich wahr, würdest du sagen? Dass so eine Grundmotivation für die Aufmerksamkeit ist? Ja?
Definitiv, teilweise. Ich meine, wenn ich es nur für die Aufmerksamkeit machen würde, würde ich nur Asiatenwitze und also wirklich nur Publikumspleaser-Witze machen. Also ich habe für mich schon einen Anspruch, für mich selbst witzig zu sein. Und das ist halt dann auch immer ein Risiko, weil das finden halt nicht alle witzig.
Ja. Ich meine, du bist ja generell wirklich mutig in der Auswahl der Themen und in der Herangehensweise und so. Das macht dir aber natürlich auch aus. Das heißt, ich finde, du hast zumindest in Österreich, was das betrifft, schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Und das ist ja schon mal sehr gut. Ne?
Naja, ich meine, es gibt schon viele, die viel, also thematisch, also ähnliche Themen ansprechen.
Ja, das stimmt. Aber ich finde, ja, bei dir, das hat schon recht ein Ja, und du machst das auch sehr cool, finde ich irgendwie. Andererseits. Und du, wie du gerade gesagt hast, du thematisierst eben auch deine ethnische Herkunft so ein bisschen. Und das ist ja auch, finde ich, was ja eher in der amerikanischen Stand-up-Comedy üblich ist.
Ja.
Weil es ja dort da viel mehr Ethnien gibt und so weiter. Orientierst du dich dann auch speziell so an, ich sage jetzt einmal, japanischen oder asiatischen Comedians?
Also ich habe Ali Wong definitiv geschaut, mochte ich.
Das wollte ich jetzt gerade sagen, weil ich muss immer an Ali Wong denken, wenn ich die sehe. Und das ist vielleicht, ich weiß nicht, ist das so slightly auch nicht ganz okay, wenn man Asiatin sieht und man denkt sofort an die nächste Asiatin. Aber bei mir ist es so.
Das ist okay. Ja. Das ist vollkommen okay. wenn du Angst hast, dass du rassistisch bist, bist du meistens nicht rassistisch. Also habe ich
gemerkt, Das habe ich so noch nie gehört, aber es ist eine gute Faustregel vielleicht. Ja.
Ali Wong mochte ich natürlich. Ich mag auch Bobby Lee. Aber, also ich schaue jetzt nicht nur Asiaten, ich mag auch nicht alle Asiaten. Aber ich finde es halt, teilweise sprechen die halt Sachen an, okay, das kenne ich zu 100%, zu 200% eigentlich. Und ja, aber ich glaube, das ist so auch so, ich habe bemerkt, dass also, wenn du Migrationshintergrund hast, kannst du eigentlich dich mit allen Migrationsthemen identifizieren. Also ich glaube, eine Algerierin könnte sich jetzt auch mit meinem Material identifizieren, bis zum gewissen Grad.
Ja. War das Thema für dich, so wie du aufgewachsen bist?
Musste ein Thema sein, es geht gar nicht anders. Also ich konnte mich nicht dafür entscheiden.
Ja, aber du hast irgendwann gemerkt oder bist da so behandelt worden, als gäbe es da einen Unterschied?
Ja, sicher, ja.
Ja.
Ja. Na, ich bin in Wien aufgewachsen, im 22. Und, aber dort sind halt auch viele Ausländer, also es gibt auch viele Asiaten und so. Aber ich merke halt immer wieder, wenn ich von Berlin nach Wien zurückkomme, dass so, Mikrorassismen einfach noch immer ultra gängig sind in Wien. Aber ich sehe das gar nicht so, also es ist nicht so, dass ich mir denke, dass ich dann traurig werde oder mich das extrem jetzt trifft oder so emotional. Aber
du denkst da wieder, schon wieder Bit, ne?
Nein, weil ich, also man merkt ja auch, also wenn das zum Beispiel, es gibt Leute, die sind rassistisch, weil sie wütend sind, also es kommt aus so einem Hass. Und dann gibt es einfach Leute, die sind einfach ignorant oder ja, oder haben nicht so viel zu tun mit Menschen mit Migrationshintergrund und sagen deshalb das Falsche. Und ich finde, da muss man eben unterscheiden. Und wenn das jetzt nicht aus so einem Hass kommt, finde ich das jetzt zwar, ja, peinlich, aber jetzt nicht, also ich bin dann jetzt nicht traurig deswegen oder ja wütend.
Nein, ich weiß, was du meinst.
Ja. Und ja, also das ist halt, man hört halt noch immer so Kommentare zu allem, halt Augenreiß, was auch immer.
Ach so, ja.
Die ganze Palette. Ja.
bist du in Österreich geboren? Darf ich noch schnell fragen?
Ja, ich bin in Wien geboren, ja.
Ah ja, okay. Und wie sind deine Eltern dann noch? Also deine Mutter ist ja, der Vater ist ja aus Österreich und deine Mama, die hat er kennengelernt dann.
Genau, so. Meine Mutter war gleich im Urlaub in Wien und wollte ihr Visum verlängern und war dann bei der Behörde und ich weiß nicht, was mein Vater dort warum der dort abgehangen ist, aber hat dann irgendwie meine Mutter angesprochen, genau.
Auf der Behörde?
Auf der Behörde, ja.
Aha. Nämlich ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo sie ihr Visum verlängern wollte.
Genau.
Also sie wollte ohnehin da bleiben?
Genau.
Ah ja, super. Gute Geschichte.
Also im Urlaub, also sie wollte noch ein bisschen länger wahrscheinlich Urlaub machen oder so.
Ach so,
ja.
Also sie wollte Urlaub machen?
Ja.
Okay.
Ja, meine Mutter war so ein großer Falco-Fan und ich glaube, da war sie zum ersten Mal bemerkt, dass es so das Land Österreich überhaupt gibt.
Echt?
Und sie war auch auf dem Falco-Konzert in Tokio. Ja.
Echt?
Ja.
Das ist doch auch voll gute Geschichte, oder? Eigentlich wegen Falco. Ist Falco für sie so ein bisschen was Lüssige für die ist?
Nein, ich glaube, also meine Mutter war ein extremer Falco-Fan und dann wurde sie aber ein sehr großer Freddie Mercury-Fan. Also der wurde dann, ja.
Abgelöst.
Ja, abgelöst, ja, leider.
Gibt's was du vor jedem Auftritt machst?
Ich versuche jetzt immer so ein bisschen meinen Mund zu dehnen, weil ich dazu neige zu nuscheln. Dann mache ich auch oft so Geräusche, die ich dann im Programm machen werde oder würde.
Ja, genau. Ja, stimmt. Genau. Ja, ich weiß sogar, an welcher Stelle das ist.
Also das versuche ich immer so ein bisschen zu üben. Dann sonst mache ich eigentlich nicht so viel, ja. Mhm. Getränke schauen, schauen, ob da Getränke sind, vielleicht snacke ich noch ein bisschen, ja.
Mhm. Und wann ist ein Abend gelungen für dich?
Wenn so der ganze Saal lacht, würde ich sagen.
Ah ja, mhm. Also das heißt, wenn du das Publikum hast, wie ja. Man so sagt, ne? Mhm. Verstehe. Okay, und hast du Lampenfieber?
Nur wenn ich so eine Woche lang nicht aufgetreten bin.
Mhm.
Aber dann auch nicht extrem schlimm. Also zum Beispiel, jetzt hatte ich ein bisschen Lampenfieber letzte Woche. Meistens geht das dann weg, wenn ich auf der Bühne bin. Aber davor bin ich nervös.
Ah ja, okay. Mhm. Aber eh so, wie es eigentlich üblich ist bei Lampenfieber. Sobald man dann einmal auf der Bühne ist, ist es eigentlich weg meistens.
Genau,
oder?
Ja.
Ja. Mhm. Und wie oft trittst du auf zurzeit? So ungefähr einmal die Woche, zweimal die Woche?
Viermal die Woche.
Viermal?
Also vier Tage, ja.
Aha. Okay, sorry. Das habe ich dann nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Oh, wow. aber hauptsächlich in Berlin.
Genau, und eigentlich hauptsächlich in Deutschland.
Mhm.
Ja.
Das heißt, du hast so richtiges Comedian-Life, wie man es sich so vorstellt, ne? Du fliegst so von Stadt zu Stadt und spielst dann dort ein paar Tage.
Na, mit dem Zug fahre ich meistens. Also,
ja, ja.
Ja.
Tatsächlich aus Umweltschutzgründen?
Nicht wirklich, weil es zahlt sich nicht aus. Also nach Köln fährst du 4 Stunden aus Berlin, ah, ja. Da muss man ja nicht fliegen bei 4 Stunden.
Na sicher.
Also ich glaube, alles über 8 Stunden versuche ich zu fliegen und drunter fahre ich eigentlich mit dem Zug.
Ah ja. Mhm. Aber doch, du kommst so von Stadt zu Stadt und spielst dann die Clubs und dann ziehst du weiter.
Genau, also ich bin jetzt nicht so ein wirklicher tourender Comedian. Also ich habe dann mindestens so 3-4 Termine im Monat. Mhm. Und genau, dann entweder sind das so mehrere Städte hintereinander und dann geht's wieder zurück nach Berlin oder nur eine Stadt und dann wieder zurück nach Berlin.
Ah ja, okay. Was sind so deine Lieblingsstädte diesbezüglich?
Wien, Berlin, Hamburg, Köln, München, würde ich sagen, ja.
Mhm. Und du bist ja auch ganz gut vernetzt mittlerweile, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich habe jetzt so ein bisschen recherchiert, du warst in verschiedenen Podcasts und man kennt die mittlerweile und du kennst da viele, oder, mittlerweile?
Ich habe Stefan Raab getroffen.
Nein.
Ich glaube nicht, dass man sich an mich erinnern kann. Es war wirklich, also ich hatte auch keinen guten Auftritt an dem Abend, also ja.
War im Publikum bei dir, oder wie?
Nein, er war kurz im Backstage-Bereich und hat Hallo gesagt. Und ich habe ihn überhaupt nicht erkannt. Ich habe ihn wirklich nur an den Szenen erkannt. Also er schaut halt jetzt halt leger aus.
Ja.
Ich bin so ein Showmaster natürlich. Mhm. Privat und ja.
Aber was hat der in Deutschland immer nur so ein riesiges Standing? Ich meine, gilt der als cool?
Das Problem ist halt, ich bin halt schon in Wien aufgewachsen. Also ich habe auch nicht, ich habe nie TV Total oder so geschaut, leider.
Mhm.
Aber so, wenn ich mit deutschen Freunden rede, also für die ist Stefan Raab ganz oben.
Also
ja.
Schon. Also
ja, Stefan Raab, dann der
cool.
Harald Schmidt.
Ja, klar.
Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, so alles eine Liga. Ja,
verstehe.
Wie in Österreich, Willkommen Österreich.
Mhm.
Ungefähr in der gleichen Liga. Also jeder kennt es einfach und jeder respektiert das.
Okay, verstehe. Mhm. Ja. Und der hat ja vollkommen aufgehört, ne? Stefan Raab, der macht ja gar nichts mehr. Aber er geht noch immer so in Comedy-Clubs und kommt dann so Backstage und so.
Ich glaube nicht immer. Ich glaube, der hat halt irgendwie zu tun mit der Produktionsfirma gehabt. Also der hat was mit den Produzenten zu tun oder so. Ich weiß nicht. Also es ist ja immer alles so, man bekommt das als Künstler gar nicht mit, was da hinter der Kulisse, hinter den Kulissen läuft. Ja,
ja verstehe.
Ja.
Mhm. Aber hauptsächlich spielst du schon in Berlin.
Genau, ja.
Mhm. Und was sind da so die angesagten Comedy-Clubs? Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Berlin fahren würde, und würde man denken, okay, jetzt habe ich eine Woche Zeit oder sagen wir vielleicht sogar 2, 3 und ich würde mir gerne ein paar Clubs ausprobieren. Was würdest du empfehlen?
Dann würde ich einfach zu Comedy Flash, Mad Monkey Room, Couscous Comedy, Mastul Comedy. Ja, das sind so, glaube ich, die Madonna Comedy, das sind so die gängigen deutschen Shows, ja.
Ja, und das sind alles Venues, die du jetzt genannt hast, das sind Lokale.
Das war jetzt der Name der Show.
Ach so.
Ja.
Mhm. Und wie heißen die Lokale?
Mad Monkey Room ist eigentlich ein durch und durch Comedy Club, also es ist einfach auch, das heißt, es ist eigentlich kein Lokal wirklich. Dann Comedy Flash ist im Tatikus Underground, Couscous ist im Deriva und Madonna ist in der Madonna Bar, glaube ich, heißt die, ja.
Mhm.
Und Mastul ist im Mastul, ja.
Okay. Und jetzt erzähl einmal, es ist, sagen wir, 7 am Abend, du bereitest dich vor für den Abend oder sagen wir sogar für die Nacht. Wie geht es dann vor sich? Du nimmst dein kleines Köfferchen und gehst einmal Richtung Comedy Club. Sag einmal ungefähr, was passiert dann? Steht zum Beispiel das Set vorher schon oder wird das dann dort eingeteilt? Solche Sachen würden mich interessieren.
Es kommt darauf an, entweder habe ich ein Spot kann zwischen 10 bis 20 Minuten lang sein meistens. Das heißt, meistens bereite ich mich nicht wirklich vor. Ich gehe zum Club und dann gehe ich meine Notizen durch und überlege, was am ersten witzig ist. Und dann versuche ich 2 neue Bits in ein 7-minütiges Bit hinein zu. Also ich, wenn man im Comedy-Bereich nennt man das dann Shit-Sandwich. Das heißt, du fängst mit einem alten Bit an, dann machst du ein neues, dann altes, neues, alt.
Ah, ja. Okay. Ach so, verstehe. In mir ist schon klar, ja. Genau, ein stabiles. Mhm. Ne? dann ein neues sozusagen zum Probieren, dann wieder sozusagen, um die Stimmung aufzufangen, wieder was Bewährtes.
Genau.
Wieder, okay. Und das geht sich so in 7 Minuten aus. Wie lange dauert der Bit normalerweise bei dir im Schnitt?
Ich würde sagen 1 Minute.
Ja, okay. Weil das ist ja sehr verschieden, oder? Aber bei dir, das ist mir natürlich aufgefallen, bei dir geht's relativ schnell. Und das macht es ja sehr erfrischend, ne? Da ist mal so ein Bit, das steht mal so da und dann nächstes.
Genau, ich habe schon öfters versucht, längere Sachen zu schreiben. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht wirklich. Deshalb, ja, ist momentan eher, sind meine Bits eher so 1 Minute lang, ja.
Mhm. Und wenn du dann dort bist, redet ihr viel untereinander? So die Comedians, so oder kennst du, also kannst du davon ausgehen, dass du dort Leute kennen wirst? Wenn
ich kenne fast alle, ja.
Du kennst fast alle?
Ja. Und es sind einfach auch, also alle, die ein bisschen größer sind in Deutschland, gehen auch auf diese Bühne. Also ich habe auch Michael Mittermeier mal getroffen im Mad Monkey Room. Till Reiners, Felix Lobrecht, das sind alle dort.
Wirklich?
Ja, also nicht jeden Damen natürlich.
Nein, das ist schon klar. Ist schon klar. Aber das sind ja schon sehr, ich meine, das sind die größten Namen momentan, ne? Also speziell Felix Lobrecht, aber Till Reiners ist ja richtig groß, ne?
Ja.
Mhm.
Ja, Hesel Brugger war auch mal auf einer, habe ich auch mal getroffen, genau. Also das.
Okay.
Ja.
Ah ja, und das läuft dann schon so sehr freundschaftlich.
Super freundschaftlich, wir verstehen uns alle so gut, wir lieben uns, es ist wie eine kleine Kommune.
Okay.
Das ist so toll.
Okay. Das klingt nicht ganz.
Das ist witzig, weil am Anfang, als ich nach Berlin gekommen bin, war halt die Szene extrem klein, also einfach so 5 Männer und ich. Und jetzt ist es einfach schon viel größer und das heißt, es gibt auch einfach auch viel mehr Konkurrenz.
Ja.
Das heißt, es gibt auch Streitereien, es gibt gleich eine Bühne, die ich zum Beispiel nicht bespielen darf aus persönlichen Gründen. Ich weiß nicht genau. Ich habe mich schon versucht einzuschleimern, aber es hat eigentlich nichts gebracht. Also solche Mini-Streitereien gibt schon. Also da versuche ich mich auch meistens eigentlich rauszuhalten, weil mich das auch nicht wirklich interessiert meistens. Genau.
Ja, verstehe. Aber wenn du sagst, am Anfang war es so klein, wir reden davon, ich habe bei den Recherchen sogar nachgerechnet, du bist, glaube ich, jetzt 7 Jahre in Berlin.
7 Jahre schon? Krass.
Ja,
okay, weil ich bin mit 24 hingezogen. 6, 7 Jahre, das kann sein, ja.
Ja, ja. Dass du in einem Podcast 2018 hast du gesagt, du bist seit 2 Jahren dort.
Aber ich habe das auch nicht so ganz im, ich bin da nicht so, ich plane nicht
ist
so
ja
gut.
Nicht, ja. Nein, ist ja
es
nicht
kann
so,
auch sein, dass ich mich geirrt habe in 2018.
Nein, es geht ja nicht jetzt nicht um die Zahl selber.
Ja.
Aber ungefähr haben wir einen Zeitraum so, man könnte sagen, also jetzt so in den letzten, ja, sagen wir halt einmal 7, 8 Jahren, mhm, ist es sehr viel größer
explodiert,
geworden.
Explodiert, ja.
Ja, genau. Ja, ich glaube, in Wien wird das auch noch ein bisschen größer. So ist mein Gefühl jetzt momentan. Es hat sich auch sehr viel getan. Aber ich glaube, dass da, wie schätzt du das ein, weil ich unlängst mit Freunden wieder geredet habe, es ist schon ein Comedy-Boom, oder? Würdest du das auch so sehen?
Ja, definitiv. Und es fangen auch sehr viele Leute an mit Comedy, aber es hören auch sehr viele Leute auf mit Comedy, weil, mhm, also ich glaube, so, es gibt ja so einen Punkt, wo man merkt, okay, das ist eigentlich auch Arbeit. Also du kannst nicht einfach irgendwas machen. Also es ist dann, ja,
ja,
dann bist du auch nicht gebucht.
Genau. Ja, und den Eindruck habe ich auch, dass sich viele das wesentlich einfacher vorstellen, als es dann im Endeffekt ist.
Ja, genau. Und es gibt auch viele Leute, die zum Beispiel Talent haben, aber das reicht alleine ja auch nicht. Also du musst wirklich sehr viel Zeit investieren. Und ich glaube, du brauchst auch so ein bisschen so eine psychische Veranlagung dafür, weil du musst ja diese Aufmerksamkeit haben wollen, damit du jeden Tag auftrittst. Und die meisten Menschen haben nicht dieses Verlangen.
Mhm, mhm. Ja. Da ist sicher was dran. Und du brauchst auf jeden Fall Durchhaltevermögen. Es ist ja einfach nicht jeder Abend gut. Auch wenn du, genau, auch wenn du talentiert bist und auch wenn du im Grunde gut vorbereitet bist und dedicated bist, es wird immer irgendwie schwierig werden.
Und die Leute nehmen am Anfang viel zu sehr ernst, was andere Leute über sie denken. Und ich finde, du musst es einfach komplett irgendwie versuchen zu ignorieren, keine Ahnung, dass das in ein Ohr reinkommt und das andere raus. Also du musst da komplett drüber stehen, sonst hältst du das auch nicht psychisch aus, ja.
Ja. Hast du viel Kritik einstecken müssen?
Ja, schon, ja.
Ja. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, ist es teilweise den Leuten zu steil, was du machst?
Ja.
Okay, ja.
Ja, ich lese zum Beispiel auch keine Kritiken, ehrlich gesagt, ja.
Mhm.
Aber da bin ich auch ein bisschen arrogant, ich denke mir immer so, was soll ein Journalist wissen, was, also der tritt ja nicht jeden Tag auf, also woher ist...
Ja, sehr guter Zugang, ja. Mhm. Mhm. Oder das hört man oft, dass man das gar nicht machen soll, eigentlich Kritiken lesen oder so.
Ja, Kritiken, Kommentare, eigentlich sollte man das, ja, vermeiden.
Ja, ja. Mhm. Wie ist bei dir so das Verhältnis, wenn du so in offenen Bühnen spielst oder bei so Open Mics? Es gibt dieses You Rock oder You Kill or You Bomb im Amerikanischen. Nicht? Also entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Wie oft würdest du sagen, mittlerweile funktioniert es?
Ich würde sagen 9 von 10 Mal. Ich würde sagen, 2 sind wirklich so ein Ultra-Killing und 1 Bombing.
Okay.
Ja.
Wenn wir jetzt, okay, von 10.
Mhm.
2 killst du und 1 bombst du und dazwischen ist okay.
Ja.
Ja, okay. Guter Schnitt, finde ich. Aber ich glaube das natürlich. Ja? Mhm.
Aber ja, also ich, wenn man so ein bisschen anders ist oder ein bisschen seltsamen Humor macht, ist es halt auch oft so, dass man... Also ich versuche zum Beispiel gar nicht erst 100% zu erreichen im Publikum. Ich bin immer, ich versuche so 70-60% definitiv zu erreichen, ja.
Mhm.
Und bei 30% denke ich mir, ja, also.
Ja, also wirklich 100% ist fast utopisch, das geht meistens gar nicht. Ne? Es ist immer irgendjemand dabei, der mitgenommen worden ist. Und den interessiert es dann meistens halt nicht.
So,
ist
ja,
halt
aber so. Wenn du so ultra, ultra Mainstream bist, kannst du schon 100% erreichen. Also
ja,
wenn du wirklich nur über, ich weiß nicht,
Beziehungen,
U-Bahn, Zug, Beziehungen,
ja,
Männer sind blöd, Frauen sind blöd, ja.
Ja, okay. Aber das wäre für dich kein Grund, breiter zu werden oder mainstreamiger zu werden?
Nein, ich will so groß wie möglich in der Nische werden, wie es geht.
Okay.
Ja.
Du wirkst so sehr, ich meine, mir taugt das sehr voll. Du wirkst voll gesettelt und abgebrüht und ich will das. Und das ist voll, das finde ich voll gut, ja.
Ja.
Mhm. Okay. Cool. Und vor allem, du hast ja nicht nur jetzt deine Programme, nicht nur das Standbein, das du schreibst, sondern du machst fast alles, was so zum, ich sage jetzt mal, Angebot einer Comedian dazugehört. Du hast einen Podcast. Und du betreust deine Social-Media-Kanäle eigentlich sehr gut. Braucht viel Zeit, aber du machst eigentlich alles auch sehr gut. Wie ist es zu dem Podcast gekommen?
Ich habe meinen Kumpel Thomas kennengelernt. Wir haben uns so hin und wieder getroffen zum Schreiben. Und dann habe ich bemerkt, eigentlich könnten wir ziemlich gut harmonieren, weil er so langweilig ist. Und dann das ist ein guter Kontrast.
Hast du ihm das so gesagt? Star. Hast du ihm das so gesagt? Hast du ihn so überredet?
Nein, aber er hat so manchmal so ich weiß nicht, deutsche Ansichten. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll.
Okay.
Oder ich mag es einfach, wenn jemandem zu reden ein bisschen anders ist. Also ich meine, die Grundwerte, wir haben sicher die ähnliche Grundwerte, aber keine Ahnung, wie er ist halt in Deutschland im Dorf aufgewachsen und ich halt nicht. Und das, ja, ist interessant so.
Ja, ich hab mir angehört. Es harmoniert sehr gut. Wirklich.
Danke.
Es ist auch wirklich voll interessant. Und ihr seid tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Das stimmt ja total. Ja, und dann machst du auf Instagram noch so Statements, die eigentlich auch sehr gut funktionieren.
Also Tweets, oder?
Ja, genau. Da wollte ich dich auch fragen, weil mir erinnert es natürlich an El Hotzo, aber es machen ja viele mittlerweile so, dass man einfach so Statements so, du machst es, glaube ich, so in unregelmäßigen Abständen, so alle paar Wochen so mal.
Ja, genau, ich schaff's gar nicht so viel Gutes zu schreiben.
Ja. Aber du sammelst das und dann machst du wieder mal so einen. So
genau, drauf. Wenn ich so das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich wieder so 6, 7 gute Sachen, dann poste ich es. Also wenn ich nichts habe, dann werde ich nichts posten.
Ja. Würdest du sagen, heutzutage, es geht gar nicht mehr ohne Social Media? Das ist also eine gängige Diskussion gerade. Viele sagen, es geht nicht mehr ohne.
Hundertprozentig. Ja. Also ich mache ja auch nur, also ich tendenziell brauche ich gar nicht diese Aufmerksamkeit von Social Media. Also mir reicht das eigentlich, wenn ich auf der Bühne bin und danach brauche ich echt keinen Kontakt mit anderen Menschen. Aber ich, Social Media, da mache ich halt hauptsächlich dafür, dass ich eben diese Leute in meine Shows hineinziehe, genau. Mhm. Und dass die halt Tickets buchen.
Ja. Ich glaube, in der letzten Podcast-Folge, die ihr aufgenommen habt, da sprecht ihr über Urlaub. Und du sagst dann, einerseits finde ich es sehr lustig, wie du erzählst, dass du mit Berliner, ich sage jetzt einmal, Typen auf Urlaub fährst und dann denen alles bezahlen musst. Das ist sehr, sehr lustig, ist ein volles Berlin-Klischee, aber es stimmt scheinbar, oder?
Naja, ich glaube, ich suche mir halt irgendwie aus irgendeinem Grund immer arme Männer aus, keine Ahnung wieso. Okay. ja, und viel bezahle ich dann auch nicht. Also so viel kann ich mir auch nicht leisten. Also ein bisschen so ein Griechenland-Urlaub vielleicht.
Und dann fütterst du dann eine Woche durch.
Obwohl das letzte Mal habe ich, glaube ich, nur das Airbnb bezahlt und hin und wieder ein Essen.
Ja.
Ja.
Ah. War das noch dein Freund oder war das schon ein Flirt?
Nein, das war mein Freund,
ja. Okay. Ja. Aha. Aber du hast nicht mit dem Schluss gemacht, weil es schon zu teuer geworden ist.
So, ja, der wollte dann noch eine Uhr.
Ja, okay, verstehe. Was mich auf jeden Fall noch sehr interessiert hat, dann an diesem Podcast-Gespräch, ist, wie du gemeint hast, wenn du im Urlaub bist, dann beginnst du eigentlich sofort wieder zu arbeiten.
Mhm.
Ist es so? Also hast du dann dein Handy mit, ich sage jetzt einmal zum Beispiel am Strand und fangst zu tippen an oder wie schaut das aus?
Also schreiben gleich tue ich nicht im Urlaub, aber so E-Mails checken, wenn ein Anruf ist von der Agentur, rufe ich auf jeden Fall zurück. Falls ein Abgabetermin sein sollte im Urlaub, würde ich auch natürlich schreiben, aber sonst mache ich eigentlich nichts.
Verstehe.
Ja.
Aber man kann schon sagen, dass Comedy einfach dein Leben ist, oder?
Ja. Es ist ein Kind oder ein Partner quasi.
Ja. Aber mehr oder weniger so das Wichtigste oder der Wichtigste.
Ja, ich verstehe auch gar nicht. Also ich könnte keinen Job haben, wo ich einfach so zwischen, keine Ahnung, 10 bis 5 dort bin und dann ist das vorbei. Also ich brauche auch irgendwas, womit ich mich beschäftigen kann für den Rest des Tages. Weil, also ich muss auf irgendein Ziel hinarbeiten, sonst werde ich auch depressiv. Also mir wird dann langweilig und ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Leben da machen soll. Also, ja.
Mhm. Okay. Also im Endeffekt sind wir wieder dort, ne? Entweder es geht gut oder es wird ein Bit. So ist das Leben.
Ja.
Googlest du dich selber?
Ich google mich öfters, aber weil ich, keine Ahnung, meine Webseite updaten muss und dann muss ich halt selbst die Ticketlinks zuerst mal finden und dann auf meine Webseite packen, ja.
Ah ja. Aber die Webseite, die betreust du selber?
Ja. Eine. Mhm. Ah, ich habe mich aber auch letzte Zeit öfters gegoogelt, weil ich ja auf den Dating-Apps bin. Und dann sagen halt dann Typen, hey, du hast das und das gemacht. Und ich kann mich dann ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern, was das war. Und dann schaue ich, was das, was ich da gepostet habe.
Okay. Ah ja. Ab welchem Zeitpunkt outest du dich als Comedian, wenn du datest?
Entweder wissen die schon oder ich versuche es eigentlich jetzt schon gleich am Anfang zu sagen.
Ah ja. Wirst du erkannt? Aufgrund von Fotos wirst du erkannt?
Ja. Aber nicht von allen, ja.
Ja. Aber es ist schon ein Pro dann.
Es ist kein Pro. Weil wirklich? Entweder sind sie Fans, was ich dann abturnend finde, oder sie finden das nicht gut. Also, oder sie finden es ab, oder die finden das abturnend, einfach eine weibliche Comedian zu daten. Oder sie glauben, ich bin super notgeil.
Und was ist dann der Punkt oder wie muss es sein oder der sein, das funktioniert? Er muss es gut finden, aber nicht zu gut.
Ich finde, ich finde es auch vollkommen okay, wenn er kein Interesse hat an meiner Comedy.
Ja.
Also ich finde es gut, wenn er mich meinen Job respektiert, aber er muss jetzt nicht meine Stand-up-Sachen anschauen.
Und er darf kein Problem haben damit, dass er vorkommt.
Ja.
Wie informierst du dich über das Weltgeschehen?
Oh mein Gott. Also ich habe ein Zeit-Abo, das heißt, ich lese die Zeit eigentlich fast jeden Tag, aber ich lese nicht so, ich lese eher so diese Kolumnen in der Zeit, aber nicht so die ganzen Kriegssachen und so, ja.
Hast du das Abo digital oder?
Ja.
Ah ja. Auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit?
YouTube.
Was ist die wichtigste Sache, die man im Leben lernen muss, die man aber nicht in der Schule durchnimmt?
Die richtige Versicherung finden, Steuern, Zeug.
Und wenn du einem Kind einen Rat mitgeben könntest für den Rest seines Lebens, aber eben nur einen, was würdest du sagen?
Ich würde sagen, es ist einfacher, einen Job auszuwählen, der dir ein bisschen Spaß macht, weil du dann auch eher das Bedürfnis hast, besser darin zu werden.
Wann hast du bei einem Film oder einer Serie das letzte Mal geweint?
Ach, vorgestern. Ich habe Modern Love geschaut auf Amazon. So peinlich. Ja.
Ah ja. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber es sagen viele, dass das ganz gut ist, ne?
Ja, ich finde nicht jede Folge gut, aber es gab eine gute Folge mit Anne Hathaway, da habe ich schon geweint.
Vorgestern.
Ja.
Was schaust du generell? Bist du Serienschauerin?
Ich schaue alles. Ich schaue auch Sachen, die ich gar nicht schauen will, ja.
Ja. Und was kann man empfehlen?
White Lotus, erste und zweite Staffel. Hundertprozentig fand ich eigentlich die beste Serie letztes Jahr, die produziert wurde. Dann finde ich, der beste Film, den ich letztes Jahr geschaut habe, war Red Rocket. Den fand ich richtig gut.
Red Rocket habe ich nicht so am Schirm. Was?
Das ist vom gleichen Regisseur und Produzenten, der Florida Project, Tangerine gemacht hat. Das ist so, der macht oft Filme, wo er einfach auch Leute dann castet, die also normale Menschen sind und in diesem Ort einfach leben. Und dann hat er diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber der macht dann auch, der filmt auch sehr wild oft, dass er einfach keine Genehmigungen sich holt und dann müssen die Schauspieler dann kurz weglaufen, und weil die Polizei kommt, und dann müssen die wieder zurücklaufen und dann filmen sie weiter. Also ja, so in der Art filmt er oft, ja.
Ah, okay. Sehr cool.
Ja.
Wenn du eine Sache in deiner Vergangenheit ändern könntest, welche wäre das?
Nicht die ganze Zeit grübeln, weil es bringt im Endeffekt eh nichts. Du kannst nicht alles kontrollieren. Also im Endeffekt musst du die Kontrolle ein bisschen abgeben. Ja.
Gibt es irgendwelche Filme oder Lieder, die du sehr gern magst, für die du dich aber eigentlich schämst? Also die Guilty Pleasure-Frage eigentlich.
Filme oder Lieder?
Beides.
Ich höre sehr viel Britney Spears. Und Filme, ich schaue gleich fast alle paar Monate Crazy Stupid Love. Ja.
Das ist doch super. Mhm. Ich bin gar nicht sicher, ob ich. Habe ich den? Ich weiß
nicht.
Der
ist auf Netflix.
Ah ja, okay, dann schau ich. Dann schau ich jetzt mal. Mhm. kannst du gut kochen und was ist deine Spezialität?
Meine Spezialität. Ich koche gerne. Ich kann auch ein paar Gerichte gut kochen, aber ja, also ich würde jetzt mich ja nicht als sehr gute Köchin beschreiben. Ich kann gleich eine gute Spaghetti Bolognese machen. Dann habe ich letztens Kimchi Jjigae gemacht, das ist eine Kimchi Suppe.
Mhm. Mhm. Ah ja, aber asiatisch klingt so, ne?
Ja, das meiste ist eher asiatisch, was ich koche.
Ja. Ja. Mhm. Was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
Ich glaube nicht, dass ich so dumm bin, wie viele Leute glauben in meinem Umfeld.
Wirklich, in deinem Umfeld? Wieso glauben Leute in deinem Umfeld das? Im Gegenteil, ich meine, ehrlich jetzt, du wirkst äußerst sophisticated und intelligent für mich. Aber jetzt nicht nur, seit du mir gegenüber sitzt, sondern du machst auch den Eindruck, wann du auf der Bühne bist zum Beispiel.
Oh, danke. Nein, mir wurde schon öfters gesagt, dass ich wahrscheinlich dumm bin. Ja. Also es ist schon ein
aufgrund
Komplex.
Deiner Comedy oder warum soll das so sein?
Ja, generell. Also ich glaube, es ist vielleicht auch seit der Schulzeit. Also ich glaube, ja, das ist alles noch in, ja, habe ich verinnerlicht ein bisschen.
Ja, ich glaube, das ist aber eher, das glaubst du selber über dich, obwohl es nicht stimmt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand glaubt.
Also ich glaube, ich habe immer Angst, dass ich zu dumm bin. Deshalb versuche ich auch Sachen zu lesen, die mich überhaupt nicht interessieren, einfach um irgendwie mithalten zu können. Also ich, ja.
Echt interessant. Also auf das werde ich nie kommen, wirklich
okay,
nicht.
Aha. Danke.
Hast du schon einmal etwas an dir verändert? Muss nicht äußerlich sein, sondern eher, hast du schon mal versucht, die irgendwie in eine Richtung zu ändern?
Ich hatte eine Phase, wo ich fast jedes Jahr komplett mich verändert habe, auch äußerlich. Dann innerlich auch so ein bisschen, dass ich so quasi den Freundeskreis fast jedes Jahr ein bisschen ausgetauscht habe. Einfach auch, weil, also mich interessieren auch viele Dinge und manchmal bin ich dann in dieser Clique, weil mich, keine Ahnung, Film gerade interessiert und dann merke ich, nein, mich interessiert lieber das und das und dann bin ich nur noch dort unterwegs, ja.
Ah ja, aber das wäre zum Beispiel was, da hätte ich total Angst, also wenn ich mein Freundeskreis austauschen würde, dann hätte ich total Angst, dass die neuen Freunde vielleicht mich dann irgendwann annehmen wollen und dann habe ich niemanden mehr, aber ich finde interessant, weil das würde ich immer gar nicht trauen, dass ich mir
denke, ja, aber es ergibt,
ich meine, abgesehen
sich
davon, dass ich meine Freunde
so
eh total mag, aber dass ich mir denke, zu immer neu, das würde ich mir nicht einmal trauen, glaube ich.
Ja, also das waren ja auch so oberflächliche Freundschaften, die dann ausgetauscht wurden, also ja.
Okay. Mhm. Ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
Ich würde sagen, ist es eine Spur wichtiger, ehrlich zu sein. Natürlich muss man immer aufpassen, dass man nicht zu weit geht, ja. Aber ich tendenziell habe ich lieber Freunde, die ehrlich sind und auch, wo es dann auch ein bisschen wehtun kann, was sie sagen, als wenn sie zu freundlich sind und auch teilweise lügen dann.
Ja, verstehe. Aber du hast in Wien ja auch einen Freundeskreis, weil im Niedermeyer nach der Vorstellung, da waren doch einige, ich sage jetzt einmal, Freundinnen da,
die. Da eine Freundin, die ihre Freunde mitgenommen hat.
Aha.
Ja.
Aber es hat sehr vertraut gewirkt eigentlich.
Aha. Ja.
Okay. Welche Sache fällt dir bei anderen Menschen als erstes auf?
Augen wahrscheinlich. Ja. Hm. Hände. Ja.
Gibt es eine Sache, von der die anderen scheinbar total begeistert sind und du kannst nicht nachvollziehen, wieso?
Dungeons and Dragons heißt das, glaube ich, ja.
Das ist ein Computerspiel, oder?
Na, es ist so ein Rollenspiel, oder? Ja, Rollenspiel.
Ah,
mhm. Das spielen die, keine Ahnung, ist der eine ein Wolf und der andere, ich weiß nicht, ein Pirat. Pussy Dryer ist das.
Okay. wie nennst du dich, wenn du mit dir selber sprichst und bist du nett zu dir?
Ich bin immer per Du oder Wir. Das ist sehr seltsam, ja.
Okay, sagst du, Erika, wir müssen jetzt los.
Ja, wir müssen jetzt los. Wir sind jetzt schon zu spät dran, ja. So aber rede du bist, ich mit mir selbst.
Ja, aber du bist eher, bist du nett zu dir oder schimpfst du auch mit dir manchmal?
Ich finde, in den letzten Jahren bin ich viel netter mit mir selbst geworden. Ich finde das auch sehr wichtig, dass man positiv mit sich selbst redet, weil das ist sowas, was man eigentlich nicht wirklich beigebracht bekommt.
Wo würdest du morgen hinziehen, wenn Geld keine Rolle spielt?
Wahrscheinlich so für einen Monat nach L.A.
Ah ja, das ist bescheiden, weil eigentlich wäre die Frage so gedacht gewesen, du kannst für immer irgendwo hinziehen, aber ein Monat L.A. wird genügen.
Ich glaube, mir wird das dann auch zu viel. Vielleicht ja. New York dann. Ja.
Okay, ja. Ein Monat L.A. und dann New York.
Ja.
Welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du bei anderen Menschen besonders?
Offenheit.
Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich?
Die einen mögen rohe Zwiebel und die anderen nicht.
Früher war nicht alles besser, aber?
Entspannter.
Mein erster Gedanke nach dem Aufwachen ist?
Instagram.
Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen ist?
Instagram.
Wenn ich nicht schlafen kann, versuche ich zuerst einmal?
Big Bang Theory anschauen. Sehr gut zum Einschlafen.
Wenn der Wecker in der Früh läutet, bedeutet das?
Ich habe keinen Wecker.
Die Geschichte von Donald Trump zeigt, dass
man eigentlich nur witzig sein muss.
Die Geschichte des Brexit zeigt, dass
Populismus sehr gut funktioniert.
Wenn ich Wladimir Putin einen Satz sagen könnte, wäre das
Free the nipple.
Die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil
auch so langweilig ist.
Das Problem an der Digitalisierung ist
das Suchtverhalten, dass man zu viel Social Media konsumiert.
Der Begriff Heimat bedeutet für mich
meine Wohnung.
Wenn ich in letzter Zeit die Heizung aufdrehe, denke ich,
dass mir sehr heiß wird.
Wenn ich in letzter Zeit einkaufe, denke ich,
ich brauche mehr Superfoods.
Das Schöne am Älterwerden ist,
man wird entspannter.
Das Schlimme am Älterwerden ist,
man bekommt weniger Matches auf Tinder.
Wenn du dich selbst für 30 Sekunden anrufen könntest, zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit, wann würdest du anrufen und was würdest du sagen?
Ich würde sagen, trink nicht die Flasche Wodka zu meinem 15-jährigen Ich.
Gibt es ein Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal völlig verändert hat?
Psychiatrieaufenthalte.
Ah ja, die sind life-changing, so ein bisschen schon.
Ja, also jetzt nicht so extrem, also jetzt nicht so psychedelisch oder so, aber dass man dann, wenn man rauskommt, also besonders weil ich sehr jung war, habe ich dann bemerkt, dass ich rausgekommen bin, dass viele Dinge gar nicht so wichtig sind. Also ich habe dann auch viel, also aufgehört zu lästern über irgendwelche anderen Mädchen oder so, weil man bemerkt, okay, das ist alles eigentlich nicht so wichtig.
Mhm. Aber darf ich dich fragen, warst du freiwillig dort oder haben die gesagt, du musst jetzt da bleiben?
Also mein erster Psychiatrieaufenthalt.
Nur wenn es okay ist für dich.
Ja. Nein, mein erster Psychiatrieaufenthalt war eben, also ich habe nur zwei gehabt. Auf jeden Fall. Jetzt versuche ich mich da auszureden. Ich bin ganz normal. Also mein erster Aufenthalt, da war ich 15. Da musste ich definitiv bleiben, weil ich eine Überdosis genommen habe. Und dann war ich auch für ein halbes Jahr stationär, aber auf der offenen Psychiatrie im AKH. Und während der Pandemie habe ich mich einweisen lassen, weil ich das selbst sehr gut einschätzen kann, wann ich Hilfe bekomme. Und ich nehme sehr gerne Hilfe an. Und dann war ich auch stationär auf der offenen Klinik.
Mhm.
Ja.
Und das kann man empfehlen, oder?
Ja, ja, ich finde man's, ich meine, in meiner Bubble gibt's eh schon eigentlich so gut wie kein Stigma. Aber außerhalb meiner Bubble sind psychische Erkrankungen noch immer extrem stigmatisiert, was irgendwie unnötig ist.
Und das ist auch so weit hilfreich, dass du jetzt sagen kannst, okay, es passt eigentlich wieder alles, oder?
Ja, also momentan passt alles und ich bin dann auch nicht so der Typ, der dann noch ewig lang irgendwie zur Psychoanalyse geht und dann jedes Kindheitsereignis noch durchkauen muss. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist. Da finde ich die Verhaltenstherapie irgendwie sinnvoller, dass man sagt, okay, du hast diese eine Störung und die versuchen wir so in Zaum zu halten, dass du die Wohnung verlassen kannst und normale Sachen erledigen kannst.
Mhm. Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Also ich hoffe, dass es ein besserer Ort wird.
Und du für dich selbst, wo siehst du dich selbst in 5 Jahren?
Ich hätte gern einen Kalender, der bis auf die nächsten 5 Jahre, 3 Jahre voll ist, mit Terminen. Ja, und in den nächsten 5 Jahren muss ich mir halt noch überlegen, ob ich überhaupt Kinder haben will oder nicht.
Erika, dann sogar an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Danke für die Einladung.
Und ich darf dich noch bitten zum
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Kuhmilch oder Sojamilch?
Hafermilch.
Müsli oder Eierspeis?
Eierspeise.
Croissant oder Topfenkulatsche?
Topfenkulatsche.
Comedy oder Kabarett?
Comedy.
Komödie oder Tragödie?
Tragödie.
Buch oder E-Reader?
Buch.
Handy oder Notizblock?
Handy.
Früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule.
Elektrische Zahnbürste oder normale?
Normale.
Spazieren oder laufen?
Spazieren.
Kopf oder Bauch?
Bauch.
Stadt oder Land?
Stadt.
Fahrrad oder öffentlich?
Öffentlich.
Klavier oder Orchester?
Klavier.
Mozart oder Beethoven?
Mozart.
Beatles oder Stones?
Stones.
Madonna oder Cyndi Lauper?
Madonna.
Wander oder Bilderbuch?
Wander.
Taylor Swift oder Billie Eilish?
Boah, finde ich beide scheiße.
Okay, gut, fair enough. Stephansdom oder Riesenrad?
Stephansdom.
Donauwalzer oder Radetzky-Marsch?
Donauwalzer, ja.
Wien-Neubau oder Berlin-Kreuzberg?
Kreuzberg.
Flex oder Berghain?
Flex.
Lecker oder Leihwand?
Leihwand.
Krass oder Org?
Krass.
Party oder Zusammensetzen?
Party.
Bier oder Wein?
Bier.
Helles oder Dunkles?
Hell.
Mit Koriander oder ohne?
Mit.
Nutella mit Butter oder ohne?
Ohne.
South Park oder Simpsons?
South Park.
Prinz Harry oder Prinz William?
Prinz Harry.
Kino oder Couch?
Kino.
Chips oder Popcorn?
Chips.
Arthouse oder Blockbuster?
Arthouse.
Roman oder Kurzgeschichte?
Roman.
Thomas Brezina oder Christine Nöstlinger?
Christine Nöstlinger.
Alfred Hitchcock oder Agatha Christie?
Hitchcock.
Frank Sinatra oder Janis Joplin?
Janis Joplin.
Okay, du bist so focused irgendwie.
ich will
okay, du bist hier raus, du bist hier raus. Okay. Charlie Chaplin oder Buster Keaton?
Kenne ich beide nicht wirklich, Chaplin vielleicht.
Mhm. Steven Spielberg oder George Lucas?
Spielberg.
Disney oder Marvel?
Disney.
PlayStation oder Xbox?
Beides nicht interessant.
Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Mehr Geld.
Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
Hin zur Gefahr.
Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Unsichtbar sein.
Fliegen können oder unter Wasser atmen?
Fliegen können.
In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
In der Bewegung liegt die Kraft.
Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
Liebe mit Liebeskummer.
New York oder Los Angeles?
New York.
Italien oder Griechenland?
Griechenland.
Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke.
Haube oder Frisur?
Frisur.
Worauf wartest du oder morgen ist auch noch ein Tag?
Worauf wartest du?
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Früh gehen.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen.
Ciao.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.